Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Herzlich willkommen, hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Und hier sind die zwei Gastgeber, die nicht nur elektrisch fahren, sondern auch elektrisch träumen. Simon und Jörg.
Powered by Hankook.
Ja, hallo und ganz herzlich willkommen. In der heutigen Episode beleuchten wir eine zentrale Herausforderung auf dem Weg zur flächendeckenden E-Mobilität, nämlich die Verfügbarkeit und den Zugang zu Ladeinfrastruktur, also Ladelösungen abseits der größeren Metropolen. Viele Menschen ohne eigenen Stellplatz, insbesondere in kleineren Kommunen, stehen ja häufig vor dem Problem, ihr bestehendes oder auch zukünftiges Elektroauto, wenn sie umsteigen möchten, aufladen zu können. Genau hier setzt Charge Unity an, ein Unternehmen, das von Niklas Seitenspinner und Karl Müller gegründet wurde, um innovative Ladelösungen anzubieten und auch neue Konzepte, wie man denn an einen Ladeplatz kommt. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Heute bei uns zu Gast ist Niklas, also Niklas Seitenspinner, einer der beiden Geschäftsführer von Charge Unity, der uns tiefe Einblicke in die Lösungen und die Ziele des Unternehmens geben wird. Karl Müller, den ich schon kurz erwähnt habe, der ebenfalls Geschäftsführer und Mitgründer ist, kann heute leider nicht persönlich dabei sein, spielt aber ebenfalls eine entscheidende Rolle in der Vision und der Umsetzung von Charge Unity's Zielen. Grüße gehen natürlich an dieser Stelle auch an Karl raus.
Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.
Ja, Niklas, herzlich willkommen hier bei Bytes and Batteries. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, denn auch bei euch ist wahrscheinlich viel los. Der Frühling kommt und dann zieht es ja immer an das Geschäft und auch die Böden sind nicht mehr gefroren. Vielleicht kannst du dazu nachher nochmal was sagen. Man kann leichter Ladesäulen installieren, das höre ich immer wieder so ein bisschen, weiß nicht, ob das Gerücht ist. Aber erstmal ganz zu dir. Möchtest du uns ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist und wie du in der Elektromobilität aktiv wurdest und was so deine persönlichen Ziele sind?
Ja, ich freue mich auch total, heute dabei zu sein zu den gefrorenen Böden. Ich glaube, das ist jetzt nicht so wie bei den Dachdeckern. Also man kann auch im Winter ein paar Ladestationen installieren. Das ist jetzt bei uns nicht so das Problem. Genau, ja, zu mir. Ich habe nach meinem Abitur 2015 direkt ein triales Studium begonnen. Das heißt, ich habe eine Ausbildung und einen Meister im Kfz-Handwerk gemacht, habe parallel dazu meinen Fachkaufmann und Betriebswirt gemacht. Dazu, weil das noch nicht genug war, ein Bachelor in Handwerksmanagement an der FHM, Fachhochschule des Mittelstands in Köln, und bin zudem noch Ausbilder. Also ich habe innerhalb von 4,5 Jahren ein paar Sachen gemacht und es ging nicht ganz so in die Richtung Elektromobilität erst. Also wie gesagt, das Ziel war eigentlich erst, dass ich so in der Kfz-Handwerkbranche Fuß fasse, Gedanken gespielt, dass man da vielleicht irgendwie mal eine Werkstatt oder sowas aufmacht. Und da ging es noch gar nicht so viel um Elektromobilität. Und was mich aber so ein bisschen zu dem Thema hingerissen hat, war der Fakt, dass ich im August 2015 bei Volkswagen angefangen habe. Und einen Monat später ist eben der Dieselskandal ans Licht gekommen, was für mich jetzt schon eine Pille zu schlucken war. Also wenn du so einen riesen Konzern hast, bist da Mitarbeiter, die, was weiß ich, auch so und so viele tausende Mitarbeiter haben und für so viel Wertschöpfung in ganz Deutschland zuständig sind, dass da eben auf Vorstandsebene, gut, am Ende weiß man es nicht, wer da am Ende der Federführende hinter war, aber fand ich nicht so cool und das hat eben dazu geführt, dass ich mich in der Bachelorzeit eben sehr viel mit Elektromobilität beschäftigt habe. Eigentlich jede Hausarbeit, die wir da eben geschrieben haben, es fing an, allein nur Aufarbeitung des Dieselskandals, hat dann schlussendlich in der Chancen-Risiken-Analyse für Ladeinfrastruktur in meiner Bachelorarbeit geendet und in einem Modul hatten wir tatsächlich Geschäftsidee, da auch nochmal Grüße raus an meinen Professor dort, Herrn Brünjes von der FHM, hat dazu geführt, dass ich einen Businessplan eben aufgemacht habe. Da sollten wir in der ersten Stunde, sollten wir mal kurz an die Idee pitchen, die wir haben und ich habe dann, weil ich mich eben mit so viel Sachen da beschäftigt habe in Elektromobilität, direkt gesagt, zu meinen Kommilitonen, kommt zu mir, ihr finanziert eine Ladesäule, ihr kriegt das Geld über den Stromverkauf wieder und dann sollten wir einen Businessplan schreiben. Und das war dann letztendlich der erste Entwurf des heutigen Businessplans von ChargeUnity, damals noch mit einem anderen Namen.
Coole Geschichte auf jeden Fall. Also das war natürlich tatsächlich ein ganz schöner Umbruch, der dieser Skandal. Und es ist natürlich noch spannender, dass du sagst, hey, das hat mich so bewegt und irgendwie auch beschäftigt, dass daraus wirklich ein richtiges Geschäftsmodell geworden ist. Ja, Niklas, vielen Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner ohne eigenen Parkplatz kraut es ja oft vor dem Gedanken, abends keinen Stellplatz zu finden und dann, wenn man einen hat, vielleicht auch sogar noch umparken zu müssen, weil man laden muss. Jetzt wissen wir beide, man muss natürlich, gerade wenn man sich im urbanen Gebiet bewegt, mit den heutigen Akkugrößen jetzt nicht andauernd laden. Auch das soll hier, glaube ich, mal erwähnt werden, sondern oft reicht dann irgendwie so einmal die Woche oder zweimal, wenn man doch mal längere Strecken fährt. Wie geht denn ChargeUnity dieses Problem konkret an und welche Lösung bietet ihr, um den Alltag für E-Auto-Besitzerinnen und Besitzer zu erleichtern, gerade in diesen urbaneren Gebieten?
Ja, das große Problem, was wir eben angehen, sind die Bewohner von Mehrfamilienhäusern. Also heutzutage haben natürlich viele Bewohner von Einfamilienhäusern, haben Wallboxen in der Garage, dann noch mit einer Photovoltaikanlage und Energiespeichern, allem drum und dran. Da sehen wir absolut kein Problem in der Zukunft, dass die Leute auf Elektromobilität umsteigen. Das große Problem sind einfach die Mehrfamilienhäuser, da vor allem halt in kleineren Kommunen, weil sich da eben niemand groß drum kümmert, einfach flächendeckend Ladeinfrastruktur auszubauen. In den großen Metropolen, keine Ahnung, Köln, München, Berlin, Hamburg, was weiß ich, da haben wir schon ein relativ gut ausgebautes Netz an öffentlicher Ladeinfrastruktur. Das heißt, da ist es jetzt nicht so das große Problem, sage ich jetzt mal, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, einen Ladepunkt braucht, weil man eben das Auto auflädt, dass man da einen findet. Oder man ist vielleicht auch mal in der Stadt irgendwie am Wochenende einkaufen und sowas. Da findet man eigentlich immer eine Lademöglichkeit. Das große Problem, was wir eben haben, sind Mehrfamilienhäuser in kleineren bis mittelgroßen Kommunen, die einfach darauf angewiesen sind, dass Anbieter von öffentlichen Ladepunkten da Ladepunkte ausbauen und nicht nur bei dem Stand bleiben, wo wir jetzt sind, sondern dass man jede einzelne Anfrage eben auch bedienen kann. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in einer kleinen Stadt hier rund um Köln wohnst in einem Mehrfamilienhaus, willst auf ein E-Auto umsteigen, hast jetzt keine Tiefgarage, hast keinen eigenen Stellplatz, wo du den Wallbox anbringen kannst, dann kannst du es mal versuchen, zu den örtlichen Stadtwerken zu gehen und da anzufragen, ob die direkt vor deiner Haustür eine Ladesäule aufbauen. Wird in den meisten Fällen nicht geschehen. Und genau das ist das Problem, was wir eben angehen. Wir ermöglichen letztendlich jedem die Investition in eine eigene öffentliche Ladesäule. Das bedeutet, du kommst zu uns, wenn das der Fall sein sollte, wie ich das eben beschrieben habe. Du gibst uns 10.000 bis 15.000 Euro. Wir sorgen dafür, dass eine Ladestation im näheren Umkreis von deiner Wohnung eben entsteht. Da müssen wir natürlich dann auch immer mit der Kommune sprechen, den Standort absprechen. Da gibt es dann vielleicht ein paar Sachen, wo man drauf achten muss. Aber letztendlich wollen wir, dass du innerhalb von kürzester Zeit eben deine Ladestation bekommst und so auch den Umstieg auf ein Elektroauto realisieren kannst. Und das bieten wir eben jedem an, der irgendwie auf uns zukommt und sagt, ich habe hier keine Lademöglichkeit bei mir, bitte macht mir das.
Das klingt spannend. Das heißt, die Ladesäule gehört dann teilweise euch und teilweise dem Kunden oder wirklich komplett dem Kunden, weil du gesagt hast, man bezahlt das wirklich, sondern wir sprechen euch nicht jetzt an, wenn wir jetzt in der Stadt wohnen, sondern man zahlt einen gewissen Betrag, der ja nicht ganz niedrig ist, wenn man so sagt, eine Wallbox kostet vielleicht mit Installation 1.500 bis 2.000 Euro, wahrscheinlich eher drunter heutzutage. Ich kenne noch so ein bisschen die alten Preise von 2018, da war das noch relativ neu. Aber ich habe dann wirklich eine Ladesäule. Gehört die dann mir?
Genau, die gehört letztendlich dir. Das haben wir in unserem Konzept so beachtet, dass du letztendlich da in deine eigene Ladestation irgendwann reininvestierst.
Okay, und du hast auch schon mal angesprochen jetzt, warum die größeren Metropolen jetzt eher nicht interessant sind, jetzt sagen wir mal Hamburg, Köln, Stuttgart, München, die wir so kennen, sondern ihr konzentriert euch vor allem auf diese Einwohnerzahl von so plus minus 200.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und wir sitzen ja bei Heidelberg und da kenne ich das Problem. Mein Bruder steigt zum Beispiel nicht um, der hat einen Stellplatz in der Tiefgarage, der ist aber nicht elektrifiziert und der würde gerne, er hat auch gesagt, den gibt er nicht auf, sie teilen sich diesen Stellplatz mit zwei Autos, seine Frau muss immer noch mal suchen. Also wirklich, das ist der Grund. Er sagt, und ich fahre doch jetzt nicht außerhalb der Stadt zu irgendeinem Supercharger. Und wie du schon gesagt hast, da gibt es auch relativ wenige. Ja, bei uns, es ist eben nicht diese Metropole, wo viel ist. Da gibt es noch ein bisschen wenig und dann fahre ich doch jetzt nicht jede Woche irgendwie raus und stehe da eine Dreiviertelstunde. Das ist für den undenkbar. Der ist auch relativ viel unterwegs. Ich würde das, glaube ich, machen. Du wahrscheinlich auch als Begeisterter in dem Bereich. Es gibt immer nette Leute. Ich verstehe auch, wenn man sagt, ich möchte da keine große Zeit aufwenden. Also steht er dann lädt, sagt der Uwe Kröger immer. Viele Grüße an dieser Stelle und ja, das ist natürlich ein Thema.
dass es einfach unattraktiv ist, wenn man keine Lademöglichkeit in der Nähe seines Wohnorts hat, weil dann muss man seinen ganzen Tagesablauf danach. Vorletztes Jahr selber auf ein E-Auto umgestiegen, um natürlich auch einfach das mal Erfahrung damit zu machen. Wir können ja keine Ladestation verkaufen, ohne dass wir selbst mal Erfahrung im E-Auto gemacht haben. Und du musst einfach deinen ganzen Tagesablauf danach planen, wo du jetzt lädst, gehst du jetzt einkaufen, wann, wie viel Prozent habe ich da noch ungefähr, ne? Kann ich jetzt die Freitagstour zu, keine Ahnung, meinen Freunden noch machen, ohne dass ich irgendwie morgen nicht zum Supermarkt komme oder sowas. Und da kann ich absolut jeden verstehen, der nicht auf ein E-Auto umsteigen möchte. Selbst wenn die Ladestation, keine Ahnung, 400, 500 Meter von deinem Wohnort entfernt ist, du musst ja trotzdem mal jedes Mal diesen Weg machen. Und das wird einfach, solange wir bei diesem Standpunkt sind, wird es einfach dazu führen, dass wir die Elektromobilität nicht in den Massenmarkt bekommen.
Absolut. Also es ist ein echtes Problem. Das wird oft klein geredet. Und jetzt Leute wie ich, wir haben jetzt ein Reihenhaus. Das heißt, ich habe in der Wallbox die Hörerinnen und Hörer, die wissen das auch. Ich fahre auf meinen eigenen Platz. Wir haben sogar zwei. Wir haben zwei E-Autos seit Jahren schon. Wir können hier ganz bequem laden. Ich kann im Geschäft laden, aber auch nicht jeder kann bei dem Arbeitgeber laden. Und das heißt, dieses Thema Laden ist für mich komplett erschlagen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mein Auto lade. Ich stecke da einmal die Woche an und vergesse es manchmal, weil ich kann jederzeit laden, zweimal am Tag. Aber wenn du in der Stadt wohnst, dann hast du das Thema nicht. Und das höre ich nicht nur bei meinem Bruder, sondern einfach auch bei vielen Menschen. Und jetzt mal rein in die Praxis, Niklas. Wie sieht denn diese praktische Umsetzung in der Zusammenarbeit zwischen Charge Unity und den Kommunen auch aus? Du hast auch gesagt, ja, geh mal zu einem Stadtwerk und frag dem, ob sie dir eine Ladesäule hinstellen. Haben wir tatsächlich damals schon auf dem Land mal versucht, hat nicht geklappt. Also welche Schritte unternehmt ihr denn so konkret, um die Bedarfe passen oder zum Bedarf passende Ladeinfrastruktur aufbauen zu können?
Ja, in der Regel ist es eigentlich immer gut, wenn du direkt schon mit konkreten Anfragen auf die Kommune zukommst. Wir haben das auch mal so gemacht, dass wir vorgefühlt haben bei den Kommunen, wer möchte mit uns zusammenarbeiten, wer ist da bereit für. Da bist du dann im Gespräch mit denen und ja, die finden das Konzept cool und was weiß ich und fragst du dich so, ja und jetzt? Dann musst du halt erstmal irgendwelche Kunden ranholen und deswegen machen wir es halt mittlerweile so, dass wir einfach konkrete Leads haben in gewissen Städten, da besprechen wir dann vorher mit dem Kunden, wie das Konzept aussieht, wann er sein Geld zurückbekommt und was weiß ich und dann gehen wir eben auf die Kommune zu. Da müssen wir dann natürlich im ersten Schritt erstmal den richtigen Ansprechpartner rausfinden, was bei vor allem den kleinen Kommunen noch gar nicht so einfach ist, ne, weil da einfach noch die Strukturen fehlen, die Prozesse fehlen. Man muss intern, hat man Abstimmungsbedarf und was weiß ich. Deswegen finde ich es ja auch so cool, dass die Institutionen von der Bundesregierung da auch die Kommunen hinzuziehen und Aufklärung machen, sagen, ihr müsst hier eine Stelle für Ladeinfrastruktur machen. Das hilft uns dann am Ende, wenn die Kommune halt schon so weit ist, dass es schon Richtlinien gibt, dass es eben schon einen Ansprechpartner gibt, der dir dann direkt im Anschluss des Antrags oder den Antragsprozess irgendwie in der Kommune erklärt. Der ist meistens dasselbe bei jeder Kommune, nur bei den Richtlinien ist es dann ein bisschen unterschiedlich. Dann möchte die eine Kommune möchte irgendwie 2,15 Meter Mindestgehweg oder Mindestparkplatzbreite haben, der andere reicht dann schon die 2 Meter. Das ist immer relativ unterschiedlich. So, und wenn wir da eben dann mit der Kommune gesprochen haben, dann geht es eben um den Netzanschluss. Dann müssen wir einen Netzanschlussantrag stellen. Sobald der durch ist, können wir dann den Vertrag mit der Kommune eingehen. Und letztendlich entsteht dann die Ladestation da von dem Kunden. Und uns ist es eigentlich auch wichtig, wenn wir mit einer Kommune das erste Mal zusammenarbeiten, dass man so nach dem ersten Pilotprojekt mal Revue passieren lässt, mal mit der Kommune spricht, was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert, weil davon hängt letztendlich unser Erfolg ab. Und es wurde auch schon viel von Leuten, mit denen wir über das Konzept gesprochen haben, die haben immer so bei den Kommunen den Flaschenhals gesehen, weil man da eben sehr veraltete Prozesse hat, alles noch nicht digitalisiert und so weiter. Aber da müssen wir sagen, in den letzten Wochen oder Monaten, als wir die ersten Erfahrungen da gemacht haben, dass wir das doch relativ positiv sehen, weil viele Kommunen, auf die wir zugehen, einfach schon sagen, ja, das haben wir schon mal gemacht. Wir haben schon Betreiber von Ladestationen hier. Und so läuft das bei uns und das ist natürlich optimal.
Ja, das ist interessant, dass die Kommunen vielleicht doch digitaler und besser aufgestellt sind, als man so landläufig denkt. Denn so Narrative, so wenn es denn Beamte sind oder so die Verwaltung, ja, das hält sich ja über Jahre und natürlich bewegt sich da auch einiges. Also schön, dass du auch mal das Thema hier zur Sprache bringst. Und zum Thema Finanzierung, das ist, glaube ich, was die Hörerinnen und Hörer jetzt interessiert, die sicher auch betroffen sind, in Anführungsstrichen, und wirklich da jetzt in den entsprechenden Gebieten sitzen, wo man sagt, hey, eine eigene Ladesäule, irgendwie habe ich natürlich noch gar nicht dran gedacht, habe ich noch gar nicht gehört, dass es das gibt. Da muss ich jetzt mal ein bisschen auf das Finanzierungsmodell eingehen, weil gerade das Thema Finanzierung kann ja auch ein Knackpunkt bei einem Ausbau von Ladeinfrastruktur sein. Also welche Ansätze verfolgt denn Charge Unity, um Kosten für Kommunen, ihre Bürgerinnen auch im Rahmen zu halten. Das ist auch ein spannendes Thema, wahrscheinlich auch, indem ihr vor allem natürlich auch AC-Ladesäulen einsetzt. Denn DC ist ja deutlich teurer. Du hast ja so diese 10.000 bis 15.000 Euro mal so genannt. Aber lasse ich natürlich dir mal die Antwort, bevor ich jetzt mutmaße.
Ja, also im ersten Schritt natürlich setzen wir nur auf AC-Ladeinfrastruktur. DC wäre einfach, sag ich mal, wenn jetzt so eine Privatperson auf uns zukommt, der ein oder andere hat das vielleicht in der Tasche, aber auch einfach für den Anwendungsfall ist es jetzt nicht gedacht, weil wir wollen die Leute, die dann über Nacht, sage ich mal, in der Nähe ihres Wohnorts einfach parken, das Auto aufladen und da brauchen wir keine DC-Ladestation, wo du auch noch 24/7 Blockiergebühren hast. Und ja, genau deswegen setzen wir halt auf AC-Ladeinfrastruktur, weil es halt einfach den Anwendungsfall dort gibt. Für Kommunen bedeuten wir eigentlich keine Kosten. Die Kommunen freuen sich, dass wir auf die zukommen, dass wir einen Weg gefunden haben, um Ladeinfrastruktur zu finanzieren, weil aktuell wird halt hauptsächlich von den lokalen Stadtwerken meistens ausgebaut. Die haben jetzt auch nicht das Geld so locker sitzen, dass sie direkt schon jetzt ein Bedarfs- oder komplett flächendeckendes Ladeinfrastrukturnetz aufbauen können. Und wir haben eben mit unserem Konzept so ein bisschen die Frage beantwortet, wer finanziert denn überhaupt die langfristige Ladeinfrastruktur oder die flächendeckende Ladeinfrastruktur? Wir haben mal eine Statistik von den deutschen Spareinlagen, haben wir uns mal rausgezogen, die es gibt. Und da würden irgendwie 2% schon von ausreichen, um die 1 Million Ladepunkte, die wir in Deutschland brauchen oder die angestrebt sind, würden reichen, um das Netz da eben auszubauen. Und genau deswegen gehen wir halt hin und sagen, warum schafft die Nachfrage nicht ihr eigenes Angebot? Ne? Warum muss die Nachfrage darauf warten, bis irgendwelche Wettbewerber oder Anbieter eine Ladeinfrastruktur aufgebaut haben? Warum können die nicht einfach selbst das Ganze machen? Und Finanzierungsmodelle haben wir jetzt noch nicht so uns ausgeguckt. Wir sagen halt, du investierst jetzt einfach die 10.000, 15.000 Euro, egal wie du da dran kommst. Langfristig kann man natürlich über so Sachen nachdenken wie Leasing, keine Ahnung, Mieten. Da habe ich jetzt diese Woche erst mit jemandem gesprochen, der da verschiedenste Finanzierungsmodelle uns mal angeboten hat. Aber wir wollen jetzt erstmal einen Schritt nach dem anderen machen und dann langfristig gucken, wie können wir es für unsere Kunden irgendwie noch attraktiver machen.
Okay, vielen Dank, dass du da so transparent bist. Sehr, sehr interessant, weil ich glaube, das Kostenthema, das ist natürlich wirklich so ein bisschen der Elefant im Raum, wo man sagt, was kostet das Ganze? Und durch die AC-Ladelösung wird es überschaubar, wenn man damit vielleicht auch Geld verdienen kann, Fragezeichen. Das heißt, wie stelle ich mir das vor? Weil ihr würdet ja das wahrscheinlich im öffentlichen Raum machen. Das heißt, da könnte wahrscheinlich jeder laden. Könnte ich damit Geld verdienen, wenn ich die Säule finanziere? Frage 1 und Frage 2 noch. Habe ich auch die Möglichkeit, mir diesen Stellplatz auch zu reservieren, theoretisch? Oder ist da vielleicht die eigene Ladesäule immer besetzt? Das sind, glaube ich, auch so die Fragen, die da gerade wahrscheinlich bei den Hörerinnen und Hörern so rumschwirren im Kopf.
Ja, das sind natürlich gute Fragen und die kommen auch immer in jedem Gespräch, das wir irgendwie führen. Die Ladestation ist öffentlich zugänglich, also deswegen sprechen wir auch mit den Kommunen, weil wir einfach die Genehmigung brauchen, um die öffentlichen Flächen zu nutzen und dadurch kann eben jeder an dieser Ladestation laden. Das heißt, es ist wie so eine öffentliche Ladestation, wie von den Stadtwerken hier in Köln zum Beispiel. Geht dann auch über Roaming, können dann, keine Ahnung, Kunden von irgendeinem anderen EMP an unserer Ladestation laden, dann nicht zu unserem Preis, aber sie können eben daran laden und dann ist halt am Ende davon abhängig, okay, wie viele Leute nutzen regelmäßig diese Lademöglichkeit. Wir rechnen jetzt nie damit, dass wir im ersten Jahr, wenn wir eine Ladestation irgendwo aufstellen, dass da schon 5, 6, 7 Autos schon regelmäßig dran laden, sondern nein, wir brauchen ja quasi diesen Hochlauf. Das ist ja auch die Krux vom Markt aktuell, dass gesagt, wir passen die Ladeinfrastruktur an die Anzahl der Elektroautos an, was wir aber nicht als richtig empfinden, weil eigentlich musst du die Ladeinfrastruktur proaktiv ausbauen, damit die Leute sich ja überhaupt erst vorstellen können, auf ein E-Auto umzusteigen. Und deswegen sagen wir halt, okay, du hast vielleicht im ersten Jahr 2, 3 Autos, die da regelmäßig dran laden, dann wächst das nach 10 Jahren, was weiß ich, auf 10 Autos, 14 Autos oder so an. Du kannst ja schon relativ viel Bedarf mit einer öffnen oder mit einem AC-Ladepunkt eben decken, wenn da jede Woche oder jeden Tag einer lädt, dann auch mit den steigenden Akkugrößen und so weiter. Was dann am Ende dazu führt, dass wir immer sagen, so nach 6 Jahren ungefähr hast du dein Geld raus, wenn das normal ansteigt. Und anschließend, weil du halt eigentlich nur dieses Anfangsinvest hast, verdienst du halt dann langfristig Geld damit. Das heißt, man kann auch sagen, es ist wie eine Geldanlage. Da sind wir, natürlich müssen wir aufpassen, dass wir da keine Finanzdienstleistung anbieten, aber da sind wir auf der sicheren Seite. Damit kann man auf jeden Fall langfristig auch Geld verdienen mit dieser Investition.
Sehr, sehr cool. Und dass eine Ladesäule quasi dauerbesetzt ist, ich glaube, diese Angst, die kann man nehmen, gerade in kleineren Gebieten, wo man einfach sagt, hey, da steigt das Ganze erst. Und wie gesagt, wenn ich sehe, das rechnet sich ja irgendwie nach 6 Jahren, lass es nach 10 Jahren sein, das ist ja immer noch für eine Ladesäule, nicht so eine Wallbox, die hält gut und gerne mal 10 Jahre, behaupte ich, aber was man so hört, und eine solide Ladestation, die sich nochmal deutlich von der Wallbox unterscheidet, die auch von der Hardware stabiler ist, wahrscheinlich nochmal länger, auch wenn es da irgendwie Service und Wartung mal gibt, wo man sagt, hey, wenn es so gut läuft, super, dann stelle ich mir nochmal eine zweite auf.
Genau, das können wir ja auch machen, ne? Also sobald halt die Auslastung an der Ladestation so hoch ist, dass die Leute mal sagen, ich komme ja aber nie zum Laden, dann ist das ja auch ein Zeichen für uns, dass es sich lohnen würde, da noch eine zweite hinzustellen. So, und dahin wollen wir ja kommen, dass die Auslastung wirklich ansteigt, wir dann die zweite da hinstellen. Da bekommen wir dann natürlich auch immer gutes Feedback von unseren Leuten vor Ort, die da rein investiert haben, weil die einfach jeden Tag mit dieser Ladestation zu tun haben. Das heißt, ich weiß nicht, wie die anderen Wettbewerber das machen, so, ob die da auch irgendwelche Späher oder was weiß ich an der Ladestation stehen haben, die denen sagen, wie oft da jemand hinfährt und die Ladestation nicht besetzt. Nee, wir bekommen da wirklich Informationen aus erster Hand vor Ort, und das sind sehr wichtige Informationen dann langfristig auch für uns. Und nochmal zum Thema Reservieren. Das ist jetzt aktuell noch nicht möglich, dass man das über die App sich so einen Ladepunkt reserviert. Wir können da natürlich auch nicht irgendwen bevorzugen, auch nicht den Investor, weil das möchte die Kommune halt auch einfach nicht. Aber es ist natürlich auch von uns langfristig eine Idee, dass man da vielleicht so einen Reservierungskalender macht, ne, dass man sich in der Nachbarschaft jetzt nicht abspricht unbedingt, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel gewollt, aber dass man da schon sagen kann, okay, ich bin jetzt Akkustand 30-40% und ich möchte heute Abend unbedingt den Ladepunkt haben, zahle dafür auch vielleicht 2-3 Euro mehr oder sowas, und dafür habe ich dann halt letztendlich den Ladepunkt. Genau, das ist aber dann auch softwareseitig natürlich ein Thema, wo die Ladestationen dann auch untereinander interoperabel sein müssen.
Ja, also ich finde es generell ein sehr interessantes Konzept, und ich habe vorher, meine ich, auch wenn ich ja relativ viel im Umfeld der E-Mobilität unterwegs bin, sowas auch noch nicht gehört, und es ist ja so ein bisschen, okay, wo findet man eine Nische, wo ist das Problem, welches Problem ist ungelöst, so ein klassisches Start-up-Problem, und es ist ja so ein bisschen Power to the People. Und es ist ja überschaubar. Es kostet ja jetzt, wie gesagt, ein DC-Lader, 50, 60, 70.000. Da gibt es ja unterschiedliche Größen. Das ist wahrscheinlich für eine private Investition ein bisschen too much. Aber wie gesagt, eine Ladesäule ist halt wirklich überschaubar und die hält eine Weile. Und wie gesagt, wenn daraus noch ein Geschäftsmodell entsteht, tatsächlich sehr, sehr spannend. Wie gesagt, mit dem Tipp werde ich mal meinen Bruder weitergeben. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Bewusstseinsbildung und Akzeptanz. Denn die sind ja auch so ein bisschen der Schlüssel auch für die Mobilitätswende. Du hast es schon angesprochen. Eigentlich muss Ladeinfrastruktur da sein, damit man auch umsteigt und nicht, die kommt dann vielleicht oder auch nicht oder wächst mit und wann habe ich eine Ladesäule, ich weiß es nicht. Zu viel Unsicherheit irgendwie auch aus Kundensicht, gerade wenn man jetzt nicht so der E-Mobility oder Auto-Freak ist, ja, sondern einfach, wenn man einfach sagt, ich bin gewillt umzusteigen, es muss schnell und einfach gehen, genauso wie eben vorher auch mit dem Tanken oder Aufladen. Welche Maßnahmen ergreift ihr denn bei Charge Unity, um gerade in kleineren Gemeinden auch ein Bewusstsein für die Bedeutung von E-Mobilität zu schaffen? Habt ihr da nochmal extra Möglichkeiten, oder sind es die Ladesäulen an sich, die da schon auffallen und dieses Konzept?
Es geht eigentlich letztendlich nur darum, dass die Ladesäulen in den Raum kommen, weil man beschäftigt sich einfach viel zu wenig mit dem Gedanken, auf Elektromobilität umzusteigen, wenn man nie mit Ladeinfrastruktur irgendwie in Kontakt kommt. Dann hast du halt jetzt zum Beispiel bei mir hier im Wohnort, haben wir eine Ladestation für die gesamte Gemeinde, sage ich jetzt mal. Und die ist auch noch so ein bisschen versteckt von der Hauptstraße. Das heißt, die fällt einem gar nicht so richtig auf, wenn man durch den Ort einfach durchfährt. Und genau deswegen wollen wir ja die Ladestation proaktiv ausbauen. Dann hast du vielleicht im ersten Jahr nur denjenigen, der da rein investiert hat, aber der hat die Ladestation direkt vor der Haustür, dann, keine Ahnung, kennt der vielleicht einen Nachbarn sehr gut oder versteht sich mit einem sehr gut. Die sprechen dann mal über das neue Elektroauto, was er sich angeschafft hat. Und da machen wir natürlich auch unsere Kunden, sage ich jetzt mal, die sind natürlich auch interessiert, dass die Auslastung ansteigt. Dass die dann, wir wollen keine Staubsaugervertreter jetzt ausbilden, aber wir wollen schon, dass das Thema Elektromobilität einfach an den Mann kommt. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir diese Leute vor Ort haben, weil aktuell werden Ladestationen nur in den Raum gesetzt. Und keiner kümmert sich eigentlich mal darum, so richtig das Thema zu kommunizieren. Also allein schon, wie ein Ladevorgang überhaupt gestartet wird. Das ist ja überhaupt nicht mehr das, was man bei einem Verbrenner hat. Man fährt an die Tankstelle, steckt da kurz den Schlauch ein und tankt dann auf. Das ist ja, nehme ich jetzt die Ladekarte, wo ist der günstigste Tarif? Kann ich mit der App, kann ich da an der Ladestation laden? Das wird jetzt mit den Bezahlterminals natürlich ein bisschen einfacher dann auch. Ich habe jetzt letztens auch das erste Mal an der Ladestation mit Bezahlterminal gesagt, muss ich sagen, das ist wirklich sehr cool. Aber man muss einfach den Leuten das Thema Elektromobilität näher bringen. Man kann nicht erwarten, dass man eine Ladestation in den Raum setzt und dass jetzt auf einmal alle Leute im Umkreis davon überzeugt sind. Man muss jeden Tag sehen, boah, da ist wieder der Nachbar, der lädt schon wieder eine Ladestation. So, dann kommt man erstmal in den Gedanken, selbst wenn man kein Fan von Elektromobilität ist, kommt man über den Gedanken so, ist es vielleicht günstiger, warum macht er das überhaupt? Dann kommt man vielleicht mal dahin, an den Punkt zu vergleichen, okay, welche Kosten habe ich denn mit einem Verbrenner, welche Kosten habe ich mit einem E-Auto? Die Leute beschäftigen, man muss die Leute einfach beschäftigen mit dem Thema, damit die sich überhaupt mal vorstellen können, das Ganze zu machen. Und ein anderes Thema ist noch, also das ist ja jetzt der Punkt, wie schaffen wir es überhaupt, Elektromobilität an den Mann zu bekommen. Ein anderes Thema ist noch, was wir natürlich angehen, dass wir unser Konzept in die Köpfe von den Leuten bekommen, weil du eben auch schon richtig gesagt hast, die Leute wissen es teilweise noch nicht mal, dass man sowas überhaupt machen kann. Und das ist halt auch ein wichtiger Teil unserer Kommunikationsstrategie, dass wir einfach diese Möglichkeit, du investierst in deine eigene öffentliche Ladesäule, damit du auf E-Mobilität umsteigen kannst und verdienst damit am Ende noch Geld, dass wir das überhaupt in die Köpfe von den Leuten bekommen. Weil aktuell, sobald man keine Tiefgarage hat oder die Eigentümergemeinschaft wird sich nicht einig, wer die erste Installation da bezahlt, da gibt's ja so viele Themen, dass wir da einfach die Leute hinsensibilisieren, dass sie wissen, dass sie auch andere Möglichkeiten haben, Ladeinfrastruktur zu schaffen.
Ja, cool. Es ist definitiv eine Nische, aber eine sehr große Nische. Und es gibt dir halt doch irgendwie diese Macht, gegen Dinge anzukämpfen, wo du sonst sagst, ja, die Stadt baut nichts hin, ich krieg das in der WEG nicht durch. Auch da gibt es natürlich Gesetze, aber wir wissen, wie lange sich sowas ziehen kann. Bist du wahrscheinlich schon wieder ausgezogen. Also es gibt so viele Themen, da muss man sagen, hey, das ist auf jeden Fall ein cooles neues Konzept. Und ich unterstütze das total, was du gesagt hast, dass E-Mobilität einfach auch sichtbar werden muss. Wir haben ja bei uns jetzt irgendwie, wir wohnen ja sehr dörflich, sind jetzt weniger eure Zielgruppe vielleicht, aber auch noch, aber wir haben halt bei uns im Gebäude 10 Ladesäulen. PV da hängen, die Leute kommen, gucken sich auch beim Fassaden-PV, schauen sich das an, was ist denn da an der Fassade? Ist es Photovoltaik, ja? Und auf dem Dach, oh, Ladesäulen, die gucken sich das an. Wir haben ganz, ganz oft sehen wir das aus dem Gebäude, sehr gläsern, die Leute außen rumlaufen, gucken, du kommst damit in Berührung, da stehen regelmäßig Autos im Laden und so. Und auch jetzt in Mannheim zum Beispiel in der Nähe, jetzt in der Stadt, da waren ja früher, wie du sagst, die Ladesäulen komplett versteckt und in irgendwelchen Hinterhöfen. Heute hast du die auf zentralen Plätzen, hast auch innerstädtische Ladeparks teilweise und da stehen regelmäßig Autos. Und auch auf der Autobahn war ich gerade wieder jetzt letzte Woche unterwegs. Auch da ist mittlerweile alles voll und die Leute außenrum in den Rasthöfern, ja, die gucken sich's an, die belächeln so ein bisschen, die auch gerade, wenn irgendwas nicht funktioniert, fühlen sich bestätigt. Aber ansonsten, da ist halt ein riesen Durchlauf und man sieht, es passiert und dann denkst du drüber nach, genau dieser Anstoß, den du angesprochen hast. Ja, welche langfristige Vision verfolgt ihr denn mit Charge Unity für die urbane und auch kommunale Mobilität? Gerade mit Hinblick auf die Ziele der Bundesregierung und auch den Umstieg auf nachhaltigere Mobilitätsformen. Kannst du dazu noch was sagen?
Ich finde, wichtig ist einfach, dass Elektromobilität Nischenprodukt bleibt. Um in den Massenmarkt zu kommen, müssen wir einfach nicht nur in Metropolregionen, sondern eben auch in kleineren Kommunen die Elektromobilität einfach verkauft bekommen. Und das schaffst du eben nur, wenn du ein flächendeckendes öffentliches Ladeinfrastrukturnetz hast. Und das ist eben einfach unser Ziel, dass wir jede einzelne Anfrage, die muss einfach bedient werden. Es kann nicht sein, dass jemand gerade auf Elektromobilität umsteigen muss. Jetzt können wir natürlich noch das Thema Klimawandel aufmachen, möchte ich jetzt aber nicht unbedingt. Diese Person muss einfach, wenn sie den Wunsch hat, die Möglichkeit haben, auf Elektromobilität umzusteigen. Und da darf es keinen Grund geben, warum sie das nicht kann. Und genau deswegen haben wir dieses Konzept einfach aufgemacht. Es ist das, was wir immer sagen, wir können jede einzelne Anfrage nach Ladeinfrastruktur können wir bedienen, egal was deine Vorzeichen sind, ob du jetzt eine Tiefgarage hast, wie wir das eben schon gesagt haben, und die Eigentümergemeinschaft wird sich nicht einig, wer die ersten Installationen für die ersten 2 Wallboxen oder so zahlt, weil da noch 10 andere hinter sind, die überhaupt nicht von Elektromobilität zum jetzigen Zeitpunkt überzeugt sind, dann müssen das die ersten beiden Mieter da zahlen oder Eigentümer. Ob du jetzt überhaupt gar keine Tiefgarage hast oder ob du, keine Ahnung, in Reihenhäuser gibt's ja auch keine Stellplätze oder keine Garagen haben, wo es dann Garagenhöfe um die Ecke gibt, was weiß ich. Und wenn du da die mit Wallboxen ausstatten möchtest, zahlst du auch deine 40.000, 50.000 Euro oder sowas. Und wir müssen an einen Punkt kommen, wo jeder sofort auf ein E-Auto umsteigen möchte, wenn er das kann, wenn er das möchte. Und genau das ist quasi die Mission, die wir uns gesetzt haben. Im besten Fall sorgt es am Ende dafür, dass wir schneller die 1 Million erreichen, auch wenn es gerade natürlich nicht so aussieht. Aber im Endeffekt wollen wir natürlich, dass wir die 1 Million schneller erreichen oder die 15 Millionen E-Autos schneller erreichen, als wir das uns vorgenommen haben, weil das sind am Ende auch alles Emissionen.
Absolut. Du hast auch gesagt, du möchtest das Klimathema gar nicht aufmachen. Deswegen machen wir es ja. E-Mobilität ist sicher auch ein wichtiger Beitrag hierzu und ihr der wichtige Beitrag zum Thema Ladeinfrastruktur, die flächendeckend und vor allem öffentlich verfügbar ist. Abschließend interessiert uns jetzt natürlich noch, welche Trends oder Innovationen ihr im Bereich der E-Mobilität für wichtig haltet. Was seht ihr hier und wie plant ihr auf diese Entwicklungen, die ihr jetzt so auf dem Schirm habt, in der Zukunft einzugehen? Denn gerade in unserem Feld der E-Mobilität tut sich ja seit den letzten Jahren, seit 2017, 18 unglaublich viel. Wir haben jetzt 2024, falls ihr die Folge mal später hört. Und wir wissen ja, was alles noch kommt, von A4 bis Thema E-Truck. Also nicht nur im privaten Bereich. Und wir haben jetzt natürlich auch KI ganz stark, was ja sicher auch noch beim Thema Software eine Rolle spielen wird. Also es schwirren aktuell wieder so viele Themen rum, man wahrscheinlich schon absehen kann, was da auch in die E-Mobilität ihren Weg findet. Habt ihr da irgendwas, wo ihr sagt, diese Trends haben wir besonders im Blick bei ChargeUnity und die wollen wir zukünftig auch integrieren?
Ja, KI, glaube ich, führt keinen Weg dran vorbei. Also da machen wir uns natürlich auch Gedanken, wie man das in unser Geschäftsmodell irgendwie integrieren kann. So aktuell die zwei Trends, die uns natürlich beschäftigen, sind einerseits die A4, wie du das schon gesagt hast. Also wird ja jetzt dann Pflicht ab April, dass man eben diesen dynamischen QR-Code dann auch in Ladestationen anbringt. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das ein bisschen zu früh kam, wie letztes Jahr schon dann die Bezahlterminalpflicht von der LSV, weil es halt einfach für Betreiber unattraktiver wird, in Ladestationen zu investieren. Also wir müssen unseren Kunden dann jetzt auch sagen, du kannst jetzt nur die zwei Ladestationen hier kaufen, die dann vielleicht ein bisschen teurer sind. Aber auch was die Bezahlterminals angeht, also wie ich schon gesagt habe, ich habe das letztes Mal das erste Mal gemacht und jetzt überlegen wir natürlich auch, ob wir unseren Kunden sagen, investiere die 2000 Euro, sind das ungefähr, die du da mehr reinstecken musst in die Ladestationen. Aber dann bist du halt langfristig auch abgesichert, wenn da noch irgendwas kommen sollte mit Nachrüstpflicht oder was weiß ich. Sind wir natürlich erstmal froh, dass die A4 da für AC-Ladeinfrastruktur jetzt nicht so hohe Regeln aufgesetzt hat. Aber natürlich sind das wichtige einfach Faktoren in unserem Geschäftsmodell auch, die wir langfristig beachten müssen. Und das zum einen halt, was die Regularien betrifft, da würden wir uns halt auch wünschen, wenn man da Startups wie uns jetzt nicht zu Eintrittsbarrieren irgendwie in den Weg legt. Und was das andere Thema angeht, was so ein Trend ist, den ich jetzt die letzten Monate immer wieder gehört habe, dass man Ladeleistung statt Ladepunkte betrachten muss. Und das halte ich absolut für Schwachsinn, weil es einfach irgendwann dazu kommen muss, dass egal wo jemand mit dem Auto steht, egal wo er hinfährt, dass er da laden muss. Und ich weiß nicht, ob das ausgerechnet wurde, wenn wir später mal zu Rush-Hour-Zeiten, wenn dann die Leute im Massenmarkt an die Raststätten rankommen und da sind, klar, was weiß ich, 50 Ladepunkte oder was weiß ich, ob dann da nicht irgendwelche Warteschlangen entstehen. Und dann ist halt auch die Frage, nehmen das die Kunden so an, dass man dann noch eine halbe Stunde auf der Raststätte mehr verbringt, wenn man eigentlich einen scheiß Arbeitstag hatte und einfach nur nach Hause möchte, dass man sich da noch dann damit beschäftigt, an welcher Raststätte ist denn jetzt ein Ladepunkt frei, anstatt dass sie einfach dann nach Hause fahren können, ein AC-Ladepunkt direkt der Umgebung, wie du das bei dir zu Hause machst, einfach zu Hause laden und dann nach Hause und am nächsten Tag oder vielleicht noch abends, damit dann noch jemand anderes laden dran steckt und das Auto wieder ab. Da sind wir auf jeden Fall auf der Seite der Ladepunkte, dass du einfach diese Anzahl an Ladepunkten brauchst, dass du überall, wo du bist, dass du da laden kannst. Was bringt einem Bewohner oder einem Bewohner von einem kleineren Dorf oder sowas einen Schnellladepunkt, wenn er täglich sowieso nicht über die Autobahn oder sowas fährt? Der muss dann den Ladepunkt in seinem Dorf haben, den AC-Ladepunkt. Und kann man sicherlich, ist ein Thema, wo man sich sehr lange drüber austauschen kann. Wir sind da auf jeden Fall auf der Seite, dass wir sagen, Ladeleistung reicht alleine nicht, sondern wir brauchen auf jeden Fall eine gewisse Anzahl an Ladepunkten und das auch flächendeckend, damit eben jeder, der möchte, auf ein E-Auto umsteigen kann.
Quasi öffentlich zu Hause laden, so ein bisschen, wenn ich das mal zusammenfassen kann. Und das ist ja natürlich auch ganz spannend. Das ist ja genau das Thema von meinem Bruder, der sagt auch, ey, Alter, ich bin so viel unterwegs beschäftigt. Glaubst du, ich will abends, wenn ich dann mal laden muss und auch mal wirklich mal häufiger mal rumfahre, meinst du, ich will dann noch irgendwie rausfahren aus der Stadt zu einer Raststätte, da, also irgendwie 20 Minuten hin, eine Viertelstunde zurück, sind eine halbe Stunde, dann stehe ich da eine halbe Stunde Minimum, ja, kurzum, ich brauche eine Stunde extra und steht er dann lädt er. Ich kann überall quasi ja anstecken, wenn ich regional unterwegs bin. Und dieses Astruf-Thema, das ist gar kein Problem, wenn man unterwegs ist. Und du willst ja auch gerade für Reisende, ja, die von A nach B durch Deutschland wollen oder europaweit, da eben natürlich Schnellladen ermöglichen, aber eben nicht für die, die keine Plätze haben.
Ja, für die Akzeptanz der Elektromobilität sagen wir auch, es ist absolut notwendig, Schnellladeinfrastruktur auszubauen, vor allem an den Raststätten, wenn du mal in Urlaub fahren möchtest. Es muss ja alles noch möglich sein. Und wenn du dann mit den Kindern oder was weiß ich unterwegs bist, dann ist es ja auch in Ordnung, wenn du mal eine halbe Stunde Pause machst, die Kinder mal frische Luft bekommen. Und ich sag mal, es ist nur für die Akzeptanz notwendig, dass du auch die Argumente so von wegen, ja, Reichweite und was weiß ich so, dass du die gegenargumentieren kannst. Aber wir sind der Überzeugung, dass wir einen Massenmarkt nur bekommen, wenn wir flächendeckend ausbauen und da genug Ladepunkte einfach überall haben.
Ja, da gehe ich voll mit. Eine abschließende Frage noch, bevor ich dich jetzt hier entlasse mit Blick auf die Uhr. Und zwar, ich bin ja immer so ein bisschen auch der Anwalt der Hörerinnen und Hörer. Das heißt, was ich mich jetzt noch gefragt hätte, wenn ich jetzt so höre, kümmert ihr euch, wenn ich jetzt eine Ladesäule besitze und die über euch auch installieren lasse, kümmert ihr euch auch um Service und Wartung?
Ja. Wir kümmern uns quasi komplett um alles. Also eigentlich hast du am Ende nur die Aufgabe, den Vertrag zu unterschreiben, das Geld zu überweisen. Und du musst natürlich Gewerbe anmelden, aber das ist ein sehr geringer Aufwand. Da wollen wir dann auch mit dem Steuerberater vielleicht irgendwie so ein kleines Handbuch machen, was du da alles machen musst. Aber das ist absolut kein Aufwand. So, das sind die einzigen Sachen, die du machen musst, um Service, Instandhaltung, die Abrechnung der Ladepunkte, Tarif, Stromeinkauf, was alles dahinter steckt, da kümmern wir uns drum und da hast du absolut nichts mit am Hut, weil da würden wir dann auch verstehen, wenn man sagt, kümmere dich jetzt noch um Wartung und Instandhaltung, du als Privatperson, du hast ja keine Ahnung, wo du hingehen sollst. Und letztendlich erreichen wir ja auch durch die Skaleneffekte dann günstigere Preise einfach in Wartung und Instandhaltung, was dann letztendlich nochmal die Rentabilität von der Ladestation hochzieht und das kommt dann auch unseren Kunden zugute. Das heißt, es ist auch für uns attraktiv zu sagen, wir machen alles für dich, weil es uns am Ende auch ins Ergebnis spielt.
Cool. Also das war, glaube ich, nochmal wichtig, abschließend zu klären. Da habt ihr eine Lösung parat und habt das auch da mitgedacht. Niklas, vielen lieben Dank. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich war auch schon vorher wirklich interessiert und habe gedacht, was kommt da jetzt? Wie funktioniert das genau? Insofern, jetzt wissen wir es und ich drücke euch wirklich die Daumen, dass sich das durchsetzt und wo man echt dann sagen kann, wow, ich habe keine Lösung, aber hier gibt es jetzt endlich eine. Ja, ich habe keinen eigenen Stellplatz oder ich habe einen Tiefgaragenstellplatz. Ich kriege da einfach keine Wallbox dran, ohne jetzt irgendwie mich da krumm zu legen und gegen die Bürokratie und gegen die WEG Leute anzukämpfen, die es vielleicht nicht wollen. Auch da wissen wir, gibt es mittlerweile Gesetze, aber es ist doch irgendwie schwierig. Hey, ich spreche mal mit Charge Unity und hole mir meine eigene Säule.
Vielleicht nur ein ganz kleiner Hinweis zum Schluss. Es ist nicht nur möglich, alleine zu investieren, sondern wenn man irgendwie mit einem Nachbarn dann zusammen noch investieren möchte, dann kann man das auch machen.
Auch ein sehr, sehr guter Punkt. Dann werden die Kosten natürlich gesplittet. Und wie gesagt, es ist natürlich auch ein Geschäftsmodell. Wenn sich das irgendwann amortisiert hat, dann läuft das natürlich weiter. Und wir brauchen einfach Ladepunkte. Die wird ja dann nicht wieder abgebaut nach 10 oder 15 Jahren. Insofern vielen lieben Dank nochmal und hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Lasst uns gerne auch hier beim Podcast eine Bewertung da. Schaut bei Charge Unity vorbei. Niklas, auch da, wenn man dich erreichen will. Du bist wahrscheinlich auch auf LinkedIn oder sonstigen Portalen unterwegs. Wie kriegt man dich am besten?
Ach, über alles. LinkedIn anrufen. Ihr könnt euch einen Termin auf unserer Website direkt buchen. Wir haben da alle Möglichkeiten.
Perfekt. Meldet euch bei Niklas, wenn ihr da weitere Fragen habt. Der kann das wahrscheinlich deutlich besser erklären, als wenn ihr uns jetzt eine Nachricht schreibt. Und dann sind wir damit raus. Mit Folge 80, unser Beitrag zur Elektromobilität. 80 Episoden schon seit 2018 und die 100, die machen wir hier, glaube ich, auf jeden Fall voll. Wir freuen uns, wenn ihr bald wieder einschaltet. Wir haben natürlich noch viele spannende Themen. Das kann ich deshalb sagen, weil wir hier tatsächlich schon gefühlt für 2024 mit interessanten Gesprächspartnern, wie zum Beispiel hier dem Niklas, ausgebucht sind. Also es ist wirklich verrückt. Das Thema nimmt Fahrt auf und die Geschäftsmodelle auch, die da eben mit einhergehen. Und wir freuen uns total, weiter über Elektromobilität berichten zu können und natürlich auch hoffentlich über den Fortschritt. In dem Fall, wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.
Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.